Lass uns hören das Evangelium, wie Markus es uns aufgeschrieben hat, im 7. Kapitel. Und es versammelten sich bei Jesus die Pharisäer und einige von den Schriftgelehrten, die aus Jerusalem gekommen waren. Und sie sahen, dass einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt ungewaschenen Händen das Brot aßen. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie nicht die Hände mit einer Handvoll Wasser gewaschen haben und halten so an der Überlieferung der Ältesten fest. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, bevor sie sich nicht gewaschen haben. Und es gibt viele andere Dinge, die sie zu halten angenommen haben, wie Becher und Krüge und Kessel und Bänke zu waschen. Da fragten ihn die Pharisäer und die Schriftgelehrten, na warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? Er aber sprach zu ihnen, richtig hat von euch Heuchlern Jesaja geweissagt, wie geschrieben steht, dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts sind als Menschengebote. Ihr verlasst Gottes Gebot und haltet an der Überlieferung der Menschen fest. Und er rief das Volk wieder zu sich und sprach zu ihnen, hört mir alle zu und begreift es. Es gibt nichts, was von außen in den Menschen hineingeht, das ihn unrein machen könnte, sondern was aus den Menschen herauskommt, das ist's, was den Menschen unrein macht. Und als er von dem Volk ins Haus ging, fragten ihn seine Jünger nach diesem Gleichnis. Und er sprach zu ihnen, seid denn auch ihr so unverständig? Versteht ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann? Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und kommt heraus in die Grube, in den Abort. Damit erklärte er alle Speisen für rein. Und er sprach, was aus den Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen kommen heraus. Und jetzt hört mal die 13 Dinge euch an. Böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen unrein. Ehre sei dir, Herr.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift, durch das wir den Herrn bitten, dass er heute zu uns rede, ist die doppelte Geschichte aus Markus, die wir in der Evangeliumslesung gelesen haben. Dort in der zweiten Geschichte summiert unser Herr einen Teil seines Lehrens und reflektiert über und sagt den Jüngern besonders, was von außen in den Menschen hineingeht. Und dann entwickelt er das. Und dagegen steht, was von innen aus den Menschen herauskommt. Und dann entwickelt er das. Wie gesagt, wir haben hier zwei Geschichten. Die erste Geschichte haben die Jünger und die Freunde von Jesus erlebt. Denn er war irgendwo und wieder mal kamen die Schlauberger der Zeit, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, an sich höchst anständige Menschen, denen um vieles gelegen war. aber sie waren eben auch diejenigen, die immer alles genau wissen und definieren und sezieren wollten. Und sie wollten sich mal wieder mit ihm unterhalten und fragten ihn dann, komisch, sagten sie, wo immer wir hingehen, wir haben unsere Regeln, wir haben unsere Kultur, wir haben es von den Alten erworben. Wenn wir essen und trinken, dann waschen wir uns erstmal die Hände. Und deine Jünger, die setzen sich da einfach hin und essen einfach. Warum? Wieso dürfen die das? Kann doch nicht sein. Jesus schaltet ein. Pass auf, sagt er, wovon redet ihr? Ihr tut ja so, als ob all die Sachen, das Händewaschen zum Beispiel, ein Gebot Gottes wäre. Ist es ja gar nicht. Das sind ja eure Gebote, eure Menschengebote. Die macht ihr nun zu Regeln der Kunst und jedermann muss sich danach richten. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte. Er kommt wieder, sammelt wieder Leute um sich rum und kommt auf die Sache noch einmal zu sprechen. Und hier gibt Markus uns eine genauere Deutung, wie der Herr sie darreicht. Und die Deutung dreht sich um den Punkt des Wortes der Unreinheit. Was in den Menschen hineingeht, kann ihn nicht unrein machen, aber was aus dem Menschen rauskommt, kann ihn unrein machen. Nun, das Wort, was wir mit Unreinheit übersetzen, schillert in seiner Bedeutung. Und was es auch sagen könnte, ist, ja, was in den Menschen hineingeht, das ist nicht gemein. Aber was aus ihm rauskommt, das kann gemein sein. Was reingeht, ist nicht irgendwie gewöhnlich, aber was rauskommt, das kann eine ganz gewöhnliche Sache sein. Oder was reingeht, ist nicht unheilig, aber was rauskommt, kann unheilig sein. Schauen wir uns die beiden Seiten ein klein wenig an. Das Hinein in den Menschen und das Heraus aus dem Menschen. Das Wort, das hier gebraucht wird, ist, was wandelt und wandert wie? Was wandert und wandelt in den Menschen hinein? Und was wandert und wandelt aus dem Menschen heraus? Und bitte vergesst doch nicht, wir sind hier im ersten Jahrhundert. Die Leute kannten unsere moderne Psychologie noch nicht, mit der wir alles auseinanderklabüstern. Und wussten von unserer Soziologie auch nichts. Es ist also eine Einsicht, eine alte Einsicht, an der aber vielleicht etwas dran sein könnte. Wollen wir mal sehen. Also das von außen in den Menschen hinein. Jesus hat schon gesagt, das sind Menschengebote. Ihr packt das zusammen, macht dann ein Gesetz draus und jeder muss dem folgen. Das habt ihr euch doch ausgeklügelt. Und dann sind ein paar starke Worte drin hier. Aber wenn das reingeht in den Menschen, dann kommt nur in seinen Bauch, das geht nicht in sein Herz. Und dann geht er an die Grube, geht er an den Abort, ja, geht er auf die Toilette, wird's los und spült's weg. Bildet euch doch bloß nicht so viel ein. Dem, was in euch reingeht, könnt ihr nicht viel Schuld geben. Die könnt ihr nicht für alles verantwortlich machen. Und heutzutage sagen wir natürlich, sind zwei große Kräfte, die in uns hineingehen, wenn wir groß werden. Das ist einmal unsere Umgebung. Für viele von uns die deutsche Sprache, nicht die englische. Das ist die Umgebung dieses Landes. Da sind die Leute um uns rum. Alles, was um uns rum geschieht, beeindruckt uns und geht in uns rein. Aber kann auch durchgehen. Und das Zweite ist unser Erbe. Bin ich das Kind meiner Mutter? Bin ich das Kind meines Vaters? Kann ich also meiner Mutter und meinem Vater Schuld geben für das, was ich bin? Lass mich zwei persönliche Beispiele geben. Aus der Liste der 13, die ihr so vor euch habt. Ich packe die beiden unter die Kategorien Un. Das ist eine Kategorie, die spricht vom Unrecht und noch mehr von der Unzucht und das andere von der Unvernunft. Zwei ungute Dinge, Unzucht und Unvernunft. Mein Beispiel von der Unzucht. Ich habe gerade einen Band abgeschlossen über meine Kindheit, für meine Kinder und Enkelkinder. Und da sind mir die Geschichten immer wieder gekommen. Ich war mal eben konfirmiert, junger Mann, habe ich mich doll verliebt in die Tochter vom Pastor. Ach, und wir wollten Freund und Freunde sein. Nun war ich immer so eine offene, ehrliche Haut. Ich sagte zu ihrem Bruder, du, ich muss mal zu deinem Vater gehen und ihm sagen, dass ich seine Tochter liebe. Das tust du nicht. Der Alte macht dich fertig. Ich habe es trotzdem getan. Bin hingegangen, ich wollte ihm nur sagen, ich liebe ihre Tochter und wir möchten gerne Freund und Freundin sein und damit sie dabei nicht überrascht werden. Oh, der wurde wütend. Hat er mich klein gemacht. Nein, das darfst du nicht. Das ist Unzucht. An sowas darfst du nur denken, wenn du heiraten wirst, Mitte der 20. Und ich verbiete euch, dass ihr euch seht. Und um die Geschichte noch interessant zu machen, meine Freundin und ich, wir hatten uns gerade so ganz kärtlich so einen kleinen Gute-Nacht-Kuss gegeben. Und da fragt mich der alte Herr, hast du sie geküsst? Sag ich, ja. Sagte, hast du was dabei gefühlt? Wusste ich nicht, was er wollte. Sag ich, ja, deswegen habe ich es ja getan. Und da hat er mich dann rausgeworfen. Die Unzucht. Nächstes Beispiel. Alte, typisch europäische Moralität. Ich sitze einmal an meiner Doktorarbeit, bin Mitte der 20 und verlobe mich. Ich schicke meinem Lehrer, meinem Professor, die Anzeige. Als ich dann wieder hinkomme an die Uni, treffe ich einige Kommilitonen, die sagen, Mensch, du hast dich verlobt? Ja, sag ich, warum nicht? Ist das nicht meine Entscheidung? Mensch, dein Professor, der ist ja wild. Sag ich, was hat der denn damit zu tun? Ja, das wird, geh mal hin, besuche ihn mal. Und ich hin zum Professor. Ich sehe, ja, sie haben sich verlobt. Ja. Ich denke, Sie sind Student. Warum machen Sie denn solche Sachen? Sag ich, wieso denn? Und darf ich vielleicht mal sagen, was er wörtlich gesagt hat, der deutsche Theologieprofessor. Können Sie das Ding denn nicht abbinden? Verurteilt. Ich bin groß geworden in der Haltung von frommen Leuten, für die das Geschlechtliche als Ganzes schlecht war. Meine Schwester hat den Mut gehabt und hat meine Mutter gefragt, wie habt ihr uns denn gekriegt? So viel davon. Zweites, die Unvernunft. Mein Vater wuchs heran als junger Mann, in einer armen Familie, lower middle class. Sein Vater war noch spät eingezogen im Ersten Weltkrieg. Er wurde Laufjunge beim Bäcker. Seine Geschwister warteten schon an den Ecken, wenn er das Brot ausfuhr, ob er nicht irgendwelche Kuchenenden hatte, die er mit ihnen teilen konnte. Und er war glücklich und dankbar, wenn er was für die Familie tun konnte. Er ist aber dann, das ist ja die Generation, durch zwei Geldentwertungen gegangen. Einmal die Inflation 23 und dann die neue Entwertung 48. Mein Vater hat sich nie Furcht darüber, wie ungut, wie gefährlich Geld doch ist. Und gelebt mit der Haltung, Geld muss unter die Leute, das sollte man nicht sparen, denn das verfällt ja morgen doch wieder. Damit hat er sich sein Leben versaubüttelt und hat uns das Leben auch schwer gemacht. Wiederum kann ich jetzt sagen, ja, ich bin meines Vaters Sohn, ich mache Schulden und kann sie nicht bezahlen. Und dann kommt der Gläubige und sagt zu mir, na nun bezahl mal. Und dann sage ich, ja, da musst du zu meinem Vater gehen, das habe ich von meinem Vater. Der will das Geld nicht von meinem Vater haben, der will das Geld von mir haben. Irgendwas anderes geht da vor. Lass mich zwischendurch eine kleine Frage fragen. Könnt ihr denken an Dinge, die ihr geschluckt habt, die ihr auch nicht verantwortlich machen könnt? Wissen wir überhaupt, was wir alles gefressen haben? Nun, das heraus. Aber was aus den Menschen herauskommt. Nun, Jesus sagt alles Mögliche. Natürlich kommt da Gutes raus, aber da kommen auch diese 13 schlechten Sachen raus. Und das sind ja nun mal keine Kleinigkeiten. Böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alle die Dinge stehen, so sagt der Herr, gegen Gottes Gebote, in denen wir wandeln dürfen und gehalten werden. Das ist Jesu Sache. Das Reich Gottes entwickelt sich nach welchen Gesichtspunkten? Was er damit meint, so scheint mir, ist ja wohl die Zufälligkeiten des Lebens, die gehen eigentlich gar nicht ans Herz. Damit geht ihr auf die Toilette und dann werdet ihr wieder los. Und die Zufälligkeiten sind eben die Umgebung und das Erbe. Aber was dann rauskommt, das ist das Wesen des Menschen, was in allem geworden ist. Was unter dem Einfluss war, aber geworden ist. Und für das bin ich verantwortlich. Für wer bin ich? Wer bin ich als sein Sohn, als ihr Sohn? Wer bin ich als der Deutsche, der lieber Deutsch spricht als Englisch? Immer noch nach 50 Jahren. Wer bin ich? Wer bin ich? Was kommt aus mir raus? Was kommt mir aus mir raus? Ich weiß, wie Jesus sagt. Wir würden heute sagen mit Big History, wir kommen von niederen Tieren und so weiter und die Entwicklung ist noch nicht vollendet und wir haben Unvollkommenheiten. Ja, das ist eine nette Sache zu sagen. Die Schrift ist ein wenig direkter und nennt das Sünde. Und wenn sie sagt, wir sind Sünder, dann sagt sie, worüber Augustin so viel gearbeitet hat, du kannst dich darauf verlassen, dass wir Mist bauen können und dass wir Mist bauen werden. Und dass da immer Mist ist, den die Menschen bauen werden. Was machen wir nun mit dem Mist, der aus uns rauskommt? Wen können wir dafür verantwortlich machen? Wie ist es in meinem Umgang mit Menschen? Was sagt mir mein Wesen? Wie ist es in meinem Umgang mit Sachen? Was sagt mir mein Wesen? Könnt ihr in eurer Schwachheit euch vielleicht identifizieren mit der einen Bosheit oder der anderen, die unser Herr so mit Paukenschlag seinen Jüngern darbietet, kommt sowas manchmal raus aus uns oder haben wir Angst deshalb? Ich gebe zu, das ist noch nicht das Evangelium. Aber halten wir doch einmal fest, wie die ersten Jünger und der Schreiber das Evangelium festgehalten haben. Unser Herr Jesus hat nicht nur so in fixen Ideen über allem geschwebt. Er ist mit seinen Jüngern gewandelt unter den Menschen, hat über unser Menschenschicksal nachgedacht und sich von Gott Informationen geholt. In der Kirche haben wir das natürlich dann durchexerziert und haben dann ein System draus gemacht. Und wie wir das immer sagen in unserer Glaubenssprache ist, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Wir leben in der Welt, aber nicht von der Welt. Und im Glauben sind wir erstens, sagen wir, gerechtfertigt. Das ist noch nicht ganz das Erste. Wenn wir noch einmal zurückgehen können, gehe ich mit Wesley noch mal zurück hier. Das allererste ist vielleicht, was Wesley den Vorhof unseres Glaubensrufens nennt. Und das ist die Buße, die Umkehr. Wenn es uns klar wird, so wie wir rennen, haut es nicht hin. Wir müssen umkehren und irgendwie, irgendwo, irgendwas anders machen. Dass also irgendwo die Hand Gottes in Christus, sagen wir dann in der Sprache unseres Glaubens, uns im Nacken ist und sagt, dreh dich um, Mensch, dreh dich um. Der Vorhof unseres Glaubenslebens. Dann kommt, sagt Wesley, zweitens, das Tor, die Tür zum Glaubensleben. Und das ist das, was wir mit dem dicken Wort Rechtfertigung bezeichnen. Nun, Rechtfertigung ist ein Wort aus der Gerichtssprache. Und im 16. Jahrhundert, als die Reformation dann über Europa ging, da war das ein Gerichtsleben. Es ist so, als wenn der Anwalt mich vor sich hat und sagt, du bist frei. Dann ist die Freierklärung ja das, was mich frei setzt. Das Wort gilt. Aha! Rechtfertigung, wieder der Glaube in Christus, unsere Freisetzung. Wir sind nicht mehr schuldig. Aber dann kommt das Dritte. Die Leute des 16. Jahrhunderts haben das oft vergessen. Die sind bei der Rechtfertigung stecken geblieben und haben sich darüber die Köpfe eingeschlagen. Dann kamen im 18. Jahrhundert die Pietisten und die Methodisten und die haben noch das andere entdeckt. Denn mittlerweile war das ganze Denken von dem Gerichtsdenken weg zu einem Entwicklungsdenken, einem Lebensentwicklungsdenken gekommen. Und da hatten sie einmal wieder Gehör dafür, dass der Glaube ja in der Liebe tätig werden soll. Nicht angewandt auf das Leben, sondern einfach durchfließen. Einfach durchfließen. Soll gelebt werden. In der Heiligung ist unser großer Begriff dafür. Wir leben in der Heiligung und manche, wie Wesley auch sagen, bis zur Vollkommenheit. Und selbst in der Vollkommenheit wächst die Liebe immer noch weiter. Da habe ich euch jetzt so in 5 Minuten eine Zusammenfassung von Theologie 1 gegeben. Haltet dran fest. Die Dinge des Lebens werden nicht fix moralisch erklärt. Die Dinge des Lebens sind eingegriffen in unseren Glauben, wie er uns lehrt, die Liebe zu leben. Möge Gott uns segnen. Amen.